Guten Morgen, liebe Geschwister und Freunde. Es ist eine Freude, wieder heute unter Gottes Wort zu sein, dass wir wieder Gelegenheit haben, auf ihn zu hören. Wir dürfen diese Stunde im Namen Jesu beginnen. Ich möchte lesen aus Römer 11, die Verse 25b bis 27. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und so wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht. Es wird aus Zion der Erretter kommen, er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Eine Verheißung für Israel, die Paulus hier im Römer 11 wiederholt. Wir wollen beten. Du großer Gott und Vater, wir danken dir, dass wir heute Morgen in dieser Gemeinde zusammenkommen dürfen, dass du Gnade schenkst, dass es möglich ist, dass wir uns versammeln, dass wir in einem Land leben, in der diese Freiheit besteht. Vater, wir danken dir, dass wir im Frieden leben dürfen. Wenn wir die Zeitung aufschlagen, dann ist es fast jeden Tag ein Erschrecken über die Kriege in dieser Welt. Und du bist so gnädig, für so lange Zeit den Frieden uns zu schenken in Deutschland, trotz dieser Vergangenheit. Vater, wir dürfen dich bitten für dein Volk Israel. Wir wissen, dass es untreu ist, sich auf eigene Stärke verlässt. Aber du hast den Plan, dein Wort, dein Volk wieder zu rufen und es zum Segen zu setzen für die Völker. Und wir bitten dich, dass du die Zeit verkürzt und gnädig umgehst mit deinem Volk, auf das noch so vieles zukommen wird, wie wir deinem Wort entnehmen müssen. Vater, wir dürfen dich auch bitten für unser Volk, für unsere Regierung, wo vieles nicht nach deinem Willen ist, nach deinem Wort, wo wir an manchem auch leiden. Aber auch das ist dein Wille. Und so dürfen wir auch für unsere Regierung bitten, dass du sie segnest. Und wir wissen, dass nichts geschehen kann ohne deinen Willen. Vater, wir wollen auch an die Kranken denken, an Evelyn Freihofer, auch an Michael Weber, an Paulus, der nicht mehr kommen kann. Stärke du sie in ihrem Alleinsein, in ihrer Krankheit. Schenke, dass sie zu dir aufblicken und zu dir hinwachsen dürfen. Vater, wir wollen aber auch an die vielen Christen denken, die jetzt unter Verfolgung stehen, in großer Not stehen, im Irak, in Syrien und in vielen anderen muslimischen Ländern, dass du stärkst und dass du ihnen nahe bist, dass sie diesen schweren Weg gehen können, in dem Vertrauen auf dich. Und nun bitten wir dich, dass du uns segnest, dass du Eberhard Weber die rechten Worte schenkst. Öffne unsere Herzen, dass wir dein Wort aufnehmen, bewegen und uns dadurch umgestalten lassen. Vater, wir danken dir für deine Liebe, Gnade und Güte. Amen. Amen. Ich darf die Geburtstage lesen. Sind noch Bekanntmachungen? Nein. Dann wollen wir das grüne Liederbuch aufschlagen und das Lied 286 singen. 286. Und dann dürfen wir Bruder Weber bitten.
So, guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Freunde. Jetzt bin ich mal wieder da. Ich freue mich, dass ich da bin und ja, möchte Sie nochmal herzlich begrüßen. Das Thema heute Morgen lautet: Hat denn Gott sein Volk verstoßen? Und das ist ein Wort aus Römer 11. Vers 1. Ich lese das jetzt vor. Es ist das Thema dieser Predigt, dieses Vortrages. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Und dazu gehört ebenfalls zur Überschrift aus meiner Sicht Jeremia 31, Vers 10. Und dort steht, der Israel zerstreut hat, wird es wieder sammeln. Noch einmal, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Fragezeichen. Der Israel zerstreut hat, wird es wieder sammeln. In den Versen steht noch etwas anderes noch dazu. Das ist jetzt aber nur die Überschrift und das genügt auch für das Thema. gebe einen kleinen geschichtlichen Rückblick über Israel, das seit dem Jahre 135 nach Christus durch den Kaiser Hadrian ist das geschehen, Palästina heißt und von Hadrian Palästina genannt worden ist. Und spätestens seit dem Jahre 1948 mit der Staatswerdung des Volkes Israel müssen wir wieder Israel sagen. Es hat nie anders geheißen, dieses Land, aber es hat in der Zwischenphase eben diesen Namen bekommen, mit dem wir heute noch zu tun haben. So, ein kleiner geschichtlicher Rückblick. Wir schreiben das Jahr ungefähr 67, ich glaube es hat schon 66 angefangen. Nero lebt noch, der Kaiser, und dann schickt er den, wie würde man heute sagen, den Generalfeldmarschall, den Oberbefehlshaber Vespasian, nach Israel zur Eroberung und Belagerung Jerusalems. Im Jahre 68 stirbt Nero. Vespasian eilt nach Rom, er will Kaiser werden und wurde auch Kaiser. Er übergibt den Oberbefehl seinem Sohn Titus und Titus erobert im Jahre 70 nach Christus Jerusalem. Das ist die große Tragödie, der heute bis zum heutigen Tag nachgeweint wird, allein schon wegen der Zerstörung des Tempels. Das ist heute in Israel ein Feiertag. Feiern nicht alle, aber die Orthodoxen auf jeden Fall. Und dann hat es Israel noch einmal probiert. Dann beginnt auch die Zerstreuung unter die Völker. Und dann hat es Israel noch einmal probiert, in dem Bar Kochba-Aufstand im Jahre 132 begann der bis 135. War zunächst eine sehr schwere Zeit für die Römer. Die haben das sehr geschickt gemacht. Aber dann hat der Kaiser Hadrian seinen Oberbefehlshaber aus England abgezogen. Das Severus hieß der, glaube ich. Und der hat dann einen Zermürbungskrieg gegen die Juden gemacht. Und dann ist im Jahre 135 nach Christus die ganze Sache beendet gewesen. Dann haben die Israelis gemerkt, es hat eine andere Zeit angefangen. Die endgültige Vertreibung unter die Völker hat begonnen. Das Exil hat endgültig begonnen. Bar Kochba ist bei dem Aufstand gefallen und dem Akiba und noch ein paar anderen haben sie als Bestrafung bei lebendigem Leibe die Haut abgezogen. Ich könnte mir einen anderen Tod vorstellen, aber es ist einfach so gewesen. Die Römer haben sich gerecht. Warum wurde eigentlich Israel unter die Nationen zerstreut? Nicht wahr, wenn sie fragen würden? Oder wenn man fragt, dann kriegt man zur Antwort, weil sie Jesus gekreuzigt haben. Stimmt nicht. Auch diese Sünde, Jesus zu kreuzigen, wäre unter das Urteil gefallen, dass die Sünden der Väter am dritten und vierten Glied heimgesucht werden. Hat einen ganz anderen Grund. Jesus deutet es schon an, wenn er sagt, die Sünde wider den Heiligen Geist wird nicht vergeben. Weder in diesem Äon, in diesem Zeitalter, noch in dem zukünftigen. Die Zerstreuung unter die Nationen geschah wegen der Ablehnung des Wirkens des Heiligen Geistes in den Aposteln. Und Stephanus sagt es in seiner Rede in Apostelgeschichte 7, das steht dort in Vers 51, wie ihr widerstreitet alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Das geistgewirkte Zeugnis der Apostel und Jünger Jesu wurde abgelehnt. Und das war der Grund für die Verbannung. Und Paulus sagt es in Apostelgeschichte 28, Vers 28, am Schluss der Apostelgeschichte. Da ruft er noch einmal alle Juden aus Rom zusammen und erklärt ihnen nochmals den Weg. Und sie lehnen ab. Man kann dort nachlesen, wie dann das aufs i-Tüpfel genau abgelaufen ist. Und dann sagt er, ihr lehnt ab. Und jetzt gehe ich zu den Nationen. Und euch bleibt die Türe verschlossen. Mindestens vorerst. Und nun machen wir einen ganz, ganz großen Sprung. Israel hatte eine Vielzahl von Herren. Da kam dann im Jahre ab 300, irgend kurz nach 300, kamen dann die Byzantiner, das waren die römischen Kaiser in Konstantinopel. Und das ging bis zur islamischen Eroberung 638, meines Wissens, wurde Jerusalem von den Arabern erobert. Und dann kamen immer wieder noch andere, die Mamelucken und die Ägypter und was da alles noch kam. Und jetzt schreiben wir das Jahr 1517, gleichzeitig das Jahr der Reformation, da erobern die Türken Israel, Jerusalem. Und dann bleibt Israel mit Jerusalem 400 Jahre türkisch, bis 1917. 1517 wurde Jerusalem erobert, und nun habe ich gelesen, nachgelesen, sehr schnell vernachlässigten die Türken ihre Herrschaft über Israel und das Land verkam. Das Land ist verkommen. Das Land wurde unwirtlich und das begann schon im 16. Jahrhundert. Es wurde voll Steine. Man konnte dort nichts anbauen. Die Bevölkerung, Türken, Araber mehrheitlich, lebte unorganisiert. Unter ihnen viele Beduinen und noch ein paar Juden und ein paar Christen. Und nun machen wir wieder einen Sprung. Jetzt kommt die Wende. Und jetzt gehen wir ins Jahr 1799. Wenn Sie die Geschichte nachlesen, können Sie auch ein paar Jahre später anfangen. Das hängt natürlich von der persönlichen Auffassung, meinetwegen auch vom persönlichen Geschmack ab. Der Erste, der unten wieder irgendetwas umtrieb, das war Napoleon. Er hat 1799 ganz Palästina erobert und wollte nun, auch 1799 war es dann, Akko erobern. Das ist ihm auch wirklich schlecht bekommen, er hat es beschossen und musste umdrehen. Da haben ihn die Engländer nämlich zurückgejagt. Und dann kamen in Europa die napoleonischen Kriege. Die haben da so um 1813, 14, 15 aufgehört. Und der Napoleon wurde auf die Insel Helena verbannt, unter sehr unfreundlichen englischen Herrschaft. Und dann schreiben wir so langsam das Jahr 1820 und dann erinnert sich England an seine Weltmacht, seine Weltherrschaft und begann nun auch in Palästina wirksam zu werden. In frühen 1820er Jahren wurde eine Mission, also eine Mission gegründet und noch meines Wissens in den 1820er Jahren ein Konsulat, ein englisches Konsulat in Jerusalem oder in Israel. Das hat die anderen Mächte, der damaligen Weltmächte, auf den Plan gerufen und dann wurde eines Tages ein preußisches Konsulat, ein österreichisches Konsulat, ein französisches Konsulat, ein russisches Konsulat gebildet. Und dann, oder gegründet, dann ging die Geschichte so langsam voran. In dieser Zeit des Aufbruchs kam ein Jude namens Moshe, nicht Josef, ich habe irgendwo mal Josef gesagt, der hieß Moshe Montefiore aus England, hat an der Börse viel Geld verdient und ist dann mit seiner Kutsche durch Israel gereist, um nach seinen Brüdern zu sehen. Das begann 1828. Das ist für mich ein Startjahr oder das Startjahr. Andere sehen 1847, 1850. Das kann nun jeder halten, wie er will. Die Juden nennen das Startjahr 1882. Ich komme darauf zu sprechen. Mit dem Aufbruch Israels eigentlich gerade vor Beginn des Aufbruchs Israels zur Rückkehr in sein Land, wieder so ab 1828, ist auch die arabische Bevölkerung eingewandert. Die kamen aus Saudi-Arabien und den umliegenden Ländern. Und mit diesem Problem der Einwanderung arabischer Bevölkerung haben wir es noch heute zu tun. Ich sehe das so, der Feind hat gerochen und gemerkt, Israel kehrt zurück dann hat er seine Bataillone erstmal aufgestellt und die auch reingeschickt. Ich nenne Ihnen ein paar Zahlen. Nicht, dass heute keine so eine Predigt, wie ich sie sonst halte, aber da sind eine ganze Menge Informationen dabei. Ja, aber es geht immer um das Thema, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Im Jahr, ums Jahr 50 nach Christus, also vor der Eroberung Jerusalems durch Titus, beziehungsweise die Römer, lebten in Eretz Israel, im Lande Israel, 2,5 Millionen Juden. Wir machen einen großen Sprung und gehen in das Jahr 1690. Da lebten in Israel noch 2000 Juden, 6000 Christen und 219.000 Moslems. 1800. Da lebten im Lande Israel 7000 Juden, 22.000 Christen und 246.000 Moslems. Und jetzt dieses wichtige Jahr 1850, viele wichtige Jahr 1850, wo so die Einwanderung dann so zaghaft sich fortsetzte oder zaghaft in Gang kam, so muss ich sagen. Da lebten 13.000 Juden, also gegenüber 1800 schon 11.000 mehr, 27.000 Christen und 300.000 Moslems. Im Jahr des Beginns des Ersten Weltkriegs, lebten schon 94.000 Juden in Israel, 70.000 Christen und 525.000 Moslems. Und noch ein Sprung, 1947, also das war das Jahr, wo dann die UNO den Heilungsbeschluss fasste und dann kurze Zeit darauf wurde der Staat gegründet. 1947 lebten 630.000 Juden in Israel, 143.000 Christen und 1.181.000 Moslems. Da sehen wir, was für eine Parallelität das da war und was da im Hintergrund alles vor sich ging. Auch in der unsichtbaren Welt, was da vor sich ging, was wir gar nicht mitbekommen, Gott sei Dank sehen wir da nicht hinter die Kulissen. Israel sieht es so, ab 1882 begann das Volk zurückzukehren in sein eigenes Land. Das ist die sogenannte erste Aliyah, die erste Einwanderungswelle, die geschah infolge der Pogrome in Russland. Erste Einwanderungswelle Israel 1882. Und da gilt das Wort aus Jeremia 16, Vers 16, ich will zu vielen Fischern senden, das waren die Zionisten, und ich will zu vielen Jägern senden, das waren die russischen Pogrome, das waren dann die Nazis und viele andere. Und dann steht dort auch, dass er sie dann zurückbringt nach Israel, so hat es Gott gemacht, gezogen und gejagt, bis zum heutigen Tag. Nun hat Gott begonnen, sein Volk zurückzuführen, unaufhaltsam. Er begleitete es im Unabhängigkeitskrieg 1948. Und er begleitete es auch im Sechstagekrieg 1967 mit der Rückgewinnung Jerusalems. Und nun die ganz große Frage, das ist für euch keine Frage, aber irgendwie woanders das Frage ist eine Frage. Wem gehört das Land? Wem gehört das Land? Kannst du ein Buch gelesen? Da steht, die Moslems sagen, Allah hat uns das Land gegeben. Allah hat uns das Land gegeben. Aber wir kennen das Land Israel eigentlich aus der Bibel und nicht erst aus der muslimischen Zeit, seit ungefähr 630 nach Christus. Und aus der Vielzahl der Stellen, die man anführen könnte, möchte ich nur zwei nennen. Ich beginne mit Hesekiel 20, Vers 6. Hesekiel 20, Vers 6. Und dort steht, Hesekiel 20, Vers 6 steht, An jenem Tage erhob ich ihnen meine Hand, also spricht Gott, dass ich sie aus dem Lande Ägypten führen würde in ein Land, welches ich für sie erspäht habe, ausersehen habe. Das ist Israel. Gott hat sein Land oder das Land für Israel auserspäht, das von Milch und Honig fließt. Die Zirbe ist es von allen Ländern. Es ist sein Land, er hat es für Israel erspäht. Und dazu noch Joel 3, Vers 2. Bei Luther ist das, glaube ich, 4, Vers 2. Joel 3, Vers 2, das oder eines der Endgerichte. Dann werde ich alle Nationen versammeln und sie in das Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde das selbst mit ihnen richten, über mein Volk und über mein Erbteil Israel und mein Besitz Israel, welches sie unter die Nationen zerstreut haben, und mein Land, haben sie geteilt. So sieht es heute aus, das Land ist geteilt. Man könnte noch 20 und mehr Stellen natürlich anführen, das möge genügen. Und nun schauen wir einmal nach dem Völkerrecht. Nun, ich lese diese Dinge, ich bin kein Völkerrechtler. Ich lese diese Dinge einfach und verstehe sie, denke, der Mann, der das schreibt, nicht nur einer schreibt das, viele schreiben das. Und ich lese das und denke, dass ich es dann auch verstehe. Da wurde der Völkerbundsbeschluss gefasst, 1922 in Sanremo. Es ist nämlich Folgendes passiert. 1918 war Ende des Ersten Weltkriegs, wurde das Osmanische Reich, wurden die Türken besiegt. Und nun haben sich England und Frankreich zusammengesetzt, oder auch gerauft, weiß ich jetzt nicht, zusammengerauft, um das Erbe des Osmanischen Reiches anzutreten. Nicht? Die Franzosen wollen immer den Irak und die Engländer mal das Richtung Ägypten mehr, auch wegen Suezkanal und so weiter. England ist Besatzungsmacht ab 1918. Aber 1922 wird an ein völkerrechtlicher Beschluss gefasst, nach internationalem Recht. England bekam das Mandat über Israel, Palästina, ab 1922. Und sogar mit dem Hinweis, dass Israel ein historisches Recht auf sein Land hat. Und es soll wiederhergestellt werden, den Grenzen zwischen Mittelmeer und Jordan. Viel mehr, als später die UNO gemacht hat. Und diesen Beschluss hat England nicht umgesetzt. Die konnten es auch gar nicht. Wenn man liest, was die vor den Araben versprochen haben und was sonst alles passierte, dass sie in dieses Hornissennest sich reinsetzen, das wundert mich. Aber wenn es um Macht geht und Einfluss anscheinend, spielt dann das Denken keine so große Rolle mehr. Der UNO-Beschluss, das war also ein völkerrechtlicher Akt. Der UNO-Beschluss oder die UNO-Beschlüsse von 1947 und danach haben nicht diesen völkerrechtlichen Status, habe ich gelesen. Nicht, da waren die Beschlüsse der Teilung des Landes und so weiter. England hätte das Land Israel zurückgeben sollen, zurückführen sollen, das Land zurückführen sollen, die Hand Israels. Hat es nicht getan. Hat auf beiden Schultern Wasser getragen und sich sehr verschuldet unten. Da gibt es unendlich viel dazu zu sagen. Israel ist keine Besatzungsmacht. Israel gehört das Land. In den Medien steht das umgekehrt natürlich, klar, weiß ich auch. Aber Gott wird eines Tages schon wieder eingreifen, da können wir auch sicher sein. Ich komme noch darauf zu sprechen. Nicht wahr? Und nun führt der Feind seine ganze Macht, er fährt seine ganze Macht auf, um die Wiederherstellung Israels zu verhindern. Und wenn der Feind keine Kriege gewinnt, wie den 1948er Krieg, oder den 67er, den 73er Krieg, das ist der Yom Kippur Krieg, dann versucht er es durch Terrororganisationen wie die Hamas. Es geht immer um das Ziel, Israel zu vernichten. Die Hamas ist eine terroristische Organisation, die keine Rücksicht auf Zivilbevölkerung nimmt. Sie baut Tunnel, um zu töten. Und nimmt Zivilisten als Schutzschild. Und in diesem letzten Angriffskrieg, Angriffskrieg im Juli, August, hat Israel natürlich auch Zivilbevölkerung treffen müssen, um diese Nester mit den Raketen auszulöschen. Und sie haben vorher immer gewarnt, wir greifen an. Und die Hamas hat gesagt, ihr bleibt in euren Häusern und hat so die Zivilbevölkerung der Vernichtung preisgegeben. Das habe ich in unserer Presse, auch in der christlichen, noch nicht gelesen, was ich Ihnen jetzt sage. Das hat mir zweimal in Israel erzählt. Netanyahu wurde von einem englischen Journalisten gefragt, sagen Sie mal, wenn Sie die Hamas bekämpfen, müssen Sie auch Zivilbevölkerung angreifen und letzten Endes töten. Geht das? Ist das rechtens? Und dann hat Netanyahu geantwortet, wissen Sie, im Zweiten Weltkrieg haben die Engländer und die Amerikaner in Deutschland 3 Millionen Zivilisten durch ihre Luftangriffe umgebracht, ohne Kriegsziele, nur um Bevölkerung zu töten. Die haben mehr Zivilisten in Deutschland getötet, als ihr Amerikaner und Engländer zusammen Soldaten in den Krieg geschickt hat. Was dann der gesagt hat, weiß ich nicht. Aber Netanyahu hat wohl die richtige Antwort gegeben. Ich war während des Krieges, ich nenne das jetzt den Krieg, den Gaza-Krieg, den letzten, war ich in Israel. Ich war 4 Wochen in Israel im Sommer, war da auch eine Zeit lang auf einem Hebräisch-Fortbildungskurs und war im Süden, im Negev, 50 Kilometer vom Gazastreifen entfernt. Von diesen Angriffen hat man nichts gehört, aber man hat dort sind 2 Militärflugplätze im Süden und da hat man eigentlich ständig diesen Fluglärm gehört, denn das sind ja nur 50 Kilometer und den konnte man also ständig hören. Ich habe dann erlebt, 5-mal Alarm, sollte man im Bunker gehen. Ich habe dann nicht so mein eigenes System entwickelt. Einmal habe ich gesehen, wie in der Nacht eine Rakete abgeschossen wurde durch eine Antirakete. Kommen 2 Lichtpunkte, macht es klack und dann gibt es einen Knall und dann ist die Sache erledigt. Wie ich zu Hause war, da ist ein Hang unten und so eine Straße hoch. Da drehen manchmal die Motorräder um und geben so Gas oder die Autos. Da hat man zweimal so sich angehört, die Sirene, habe ich gedacht, oh, Sirene, Bunker, wo ist hier Deckung, wo ist hier Beton? Aber es hat aufgehört, ist jetzt vorbei. Aber man kann in Israel auch Wunder erleben, in allen Kriegen hat man Wunder erlebt. Ich lese Ihnen dazu was vor. Es ist ein Artikel in der Zeitschrift Faktum gewesen. Eine neuere Nummer. Kann ja nur eine neuere Nummer sein. Dort steht, tausende Raketen schoss die Hamas auf Israel ab. Wir haben von 10.000 gehört, das ist richtig, habe ich in Israel auch gehört. Etwa 10% können von dem Abwehrsystem Eiserne Kuppel nicht abgefangen werden. Dennoch ist die Erfolgsquote der Angriffe äußerst gering. Israelische Medien zitieren einen frustrierten Hamas-Kommandeur mit der Aussage, wir zielen auf Sie, aber Ihr Gott verändert die Flugbahn. Die Zeitung Jewish Chronicle zitiert einen israelischen Soldaten, der in einer Stellung der Eisernen Kuppel arbeitet. Sagt, ein Flugkörper wurde aus Gaza abgefeuert. Die Eiserne Kuppel errechnet präzise den Einschlag auf 200 Meter genau. Diese Rakete hätte entweder, die da abgeschossen worden ist, geschehen, diese Rakete hätte entweder die Azrieli-Hochhäuser treffen müssen, das sind Hochhäuser in Tel Aviv, das Armeehauptquartier oder einen Bahnhof. Wir feuerten die erste Abwehrrakete ab. Sie verfehlte ihr Ziel. Auch die zweite Abwehrrakete traf nicht. Das ist sehr selten. Ich war geschockt. Es waren nur Sekunden bis zum Einschlag. Plötzlich zeigte die eiserne Kuppel, die unter anderem auch die Windgeschwindigkeit überwacht, einen starken Ostwind an, so stark, dass die Rakete ins Meer abgelenkt wurde. Wir waren alle völlig baff. Ich stand auf und rief, das war Gott. Der Soldat ist überzeugt, ein Wunder Gottes mit eigenen Augen gesehen zu haben. Und das sehe ich auch so. Der Feind setzt eine Unmenge Waffen ein. Unmenge. Natürlich, Israel braucht da auch entsprechende Menge, die sie dagegen setzen kann. Das sind horrende Kosten. Das ist eine absolute Geldvernichtung. Mit was die Hamas das finanziert oder woher sie das Geld hat, das brauchen wir nicht sehr nachzudenken. Ja? Die EU-Milliarden, die umgelenkt wurden, werden Schulen und Krankenhäuser wurden nicht gebaut, sondern da wurden Waffen gekauft. Und wer ihnen sonst noch Geld gibt und gegeben hat, das wissen wir auch. Da gibt es Ölländer, die im Geld und im Öl schwimmen und die sorgen dafür, dass die genug Waffen haben. Und das steht dann in Jesaja 54, Vers 16 und 17. Keiner Waffe soll es gelingen, die gegen dich gebildet worden ist oder gegen dich gebildet wird. Keiner Waffe soll es gelingen. Auch nicht den teuren Raketen, Abwehrraketen. Man hat mir in Israel erzählt, eine Abwehrrakete würde $100,000 kosten, also eine israelische Abwehrrakete, die wird in Amerika hergestellt, wären 75.000 Euro. Ich habe jetzt im Bro gelesen, dass so eine Abwehrrakete nur 15.000 Euro kostet. Jetzt weiß ich auch nicht, was richtig ist. Ich lese es halt und hoffe, dass einer davon recht hat. Ich habe meinen ausgeschaltet vorher. Habt das Glück, dass meins nicht tut. Nochmal Fokus. Jetzt Fokus. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Fokus liest. Vielleicht, ja. Nein. Moment, vielleicht haben Sie das Bild auch in Fokus gesehen. Das sind die beliebtesten Waffen, die Deutschland herstellt, und die beliebtesten Waffen, um sie einzukaufen, damit Krieg zu spielen. Also ich kann Ihnen zum Folgenden sagen, Sie können ein Sturmgewehr G36 für den bescheidenen Betrag von 3.200 Euro bekommen. Nicht, das kann man mit 2 Monatsgehältern noch abdecken. Aber mit dieser Iris-T, Kurzstreckenrakete, die allen Schnickschnack hat, die eine Rakete heute braucht, da muss man dann schon 400.000 Euro hinlegen. Da reicht es wahrscheinlich bei den meisten nicht mal mehr mit einem Jahresgehalt. Aber wenn Sie noch ein bisschen mehr ausgeben wollen, um Krieg zu spielen, kann man auch einen Leopard-Panzer kaufen, der kostet ungefähr 3 Millionen Euro. Nicht, das sind jetzt schon die etwas höheren Klassen. Aber vielleicht möchte man auch aus der Luft ein bisschen Krieg machen. Da kann man sich einen Tiger, oder vielleicht spricht man das Deutschland heute Tiger aus, einen Tiger-Hubschrauber kaufen für 20 Millionen Euro. Da habe ich bei uns im Gottesdienst der evangelisch-methodistischen Kirche dann gesagt, also wenn der Diktator, der sich dieses Ding kauft, das nicht gekauft hätte und die 20 Millionen der evangelisch-methodistischen Kirche gegeben hätte, hätte die sämtliche Haushaltsprobleme gelöst und die Pastoren hätten auch noch schönes Weihnachts- und Urlaubsgeld bekommen. Ja, und dann die nächsthöhere Klasse wäre dann der Eurofighter. Das Ding kostet dann schon, das ist ein Flugzeug, schon 93,5 Millionen Euro. was nicht im Fokus stand, das weiß ich aber auswendig, noch genauso begehrt oder am begehrtesten vielleicht sogar, sind die deutschen U-Boote. Da muss man dann allerdings 400 Millionen aufwärts hinlegen und da sind dann nur noch Staatsbudgets, die das bezahlen und dann dafür neue Schulden natürlich machen. So. Die Feinde werden in meinen Augen keine Ruhe geben. Es wird weitergehen. Im Irak mit diesen IS- oder IS-Bataillonen, die werden gesteuert von Bagdad. Und da gibt es einen Mann, den nennen sie den Kalif von Bagdad. Den Namen habe ich leider nicht aufgeschrieben. Ein Sunnit, der die Fäden dieses ganzen Aufmarsches dieser IS in Händen hat. Und der viel, viel Geld zur Verfügung hat. Der hat sich eine Landkarte erarbeitet, neue Weltkarte, neue Landkarte. Und da ist zum Beispiel der ganz Südosteuropa islamisch geworden, durch die IS. Spanien natürlich auch, das war ja mal schon spanisch. Und große Teile Deutschlands sollen dann auch islamisch geworden sein. Nicht wahr? Die Leute haben eine Vision. Sie wollen die Welt für den Islam erobern. Und es wird weitergehen gegen Israel mit Terror und was auch immer sonst man sich noch vorstellen kann. Und das wird für Israel nicht einfacher werden. Da muss ich gar kein Prophet sein. Bis jetzt war es nur Gaza. Aus Libanon und Syrien haben sie schon geschossen. Raketen, die können auch noch kommen. Und dann kann die IS auch mal die Grenze überschreiten nach Israel. Das sind alles denkbare Modelle. Dann hat Israel auf einmal einen Dreifrontenkrieg. Wer weiß, ob die nicht noch nach Jordanien kommen. Man weiß nicht, was Ägypten noch macht. Auf einmal sind die Fronten alle umgeben. Und zwar nicht nur mit harmlosen Gewehrschützen, sondern mit ausgebildeten und gut bewaffneten Soldaten. Wenn Sie 2. Chronika 20 aufschlagen und lesen, dort ist die Geschichte mit Josaphat, dem König Josaphat. König Josaphat war ein guter König. Es gibt nach David noch 3 andere und die 3 anderen haben den Beinamen bekommen wie sein oder wie dein Vater David. Das ist Asa gewesen, den man weniger kennt, aber dann ist das Hiskia gewesen und dann ist das Josia gewesen. Und der Josaphat hat es fast geschafft, aber nicht ganz. Gegen den Josaph rückte Moab, Ammon und Edom an und dann noch die Meuniter, wer immer das gewesen sein mag. Und da kam es der Josaphat natürlich vor wie so ein kleines Häuflein und da kam die große Übermacht. Und dann haben sie bestimmt geschrien zu Gott. Und dann kommt der Prophet und sagt ihnen, nachdem ihr euch so gebeugt habt unter Gott und ihn angerufen habt, wird er euch helfen. Menokalischer, da hänge ich in so einem Verteiler drin, dass er, der hat eine Gemeinde, eine messianische Gemeinde in Jerusalem, der hat auf diesen 2. Chronika 20 hingewiesen und hat geschrieben, Israel müsste eigentlich schreien. Ich lese einen Vers aus 2. Chronika 20 vor. Da gibt es einen Rückbezug auf das Gebet Salomos bei der Einweihung des Tempels in 1. Könige 8. Und nun steht dort, so hat Salomo gebetet, in 1. Könige 8, und das wird hier übernommen, wenn Unglück über uns kommt, Schwert, Strafgericht oder Pest oder Hungersnot, und wir treten vor dieses Haus und vor dich, denn dein Name ist in diesem Hause, und schreien zu dir aus unserer Bedrängnis, so wirst du hören und retten. Vers 22, und dann haben sie gelobt und gedankt, weil der Prophet ihnen die Verheißung gegeben hat, Gott wird eingreifen. 2. Chronika 22. Und zu der Zeit, als sie begannen, mit Jubel und Lobgesang, stellte Jehova einen Hinterhalt wider die Kinder Ammon, Moab und die vom Gebirge Seir, welche wieder Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Israel schreit noch nicht und muss noch nicht schreien. Aber es wird so weit kommen, davon bin ich überzeugt, dass Israel schreien wird. Und dann wird sie ihr Gott auch hören, auch erhören. Wisst ihr, das habe ich hier schon mal gesagt, wir sind so verwöhnt, nach 2000 Jahren Gnadenzeit wissen wir nicht mehr, was es bedeutet, wenn Gott in seinem Land persönlich eingreift. Da hat jemand gesagt, ich habe mehr Angst um die Feinde Israels als um Israel. Muss man nur Jesaja 41 lesen. Wenn dann Israel zu einem doppelschneidigen Dreschlitten wird für seine Nachbarn. Und Gott wird wieder eingreifen. Da spielen auch viele Kirchen eine unrühmliche Rolle. Muss man nur die Verlautbarungen lesen. Nicht wahr? Wegen des Dialoges mit den Religionen, mit dem Islam, nimmt man keine Stellung zu der Christenverfolgung, Christenermordung und auch nicht zum Krieg gegen Israel. Das hängt auch damit zusammen, dass sie immer noch meinen, oder viele meinen es noch, nicht mehr alle, dass die Kirche das neue Israel sei und die Kirche hätte Israel abgelöst. Man nennt das Ersatztheologie. Den Segen hat die Kirche bekommen, den Flüche hat Israel bekommen. Nicht wahr? So einfach geht das natürlich nicht. Gott sei Dank wurde auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das war der Zeit von dem Papst Johannes dem 23., da einiges korrigiert. Doch es bleibt bestehen. Heute geht es um einen Kampf gegen Jesus, gegen sein Volk und gegen seine Stadt Jerusalem. Und gegen seine Gemeinde. Vor allem Jerusalem. Das ist ihr großes Ziel. Und diese Auseinandersetzung bekommen wir heute live mit per Televisia, per Fernseher. Aber Ben-Gurion sagte schon, wir sind in die Zeiten des Messias eingetreten. Ach, wenn er kein orthodoxer Jude war, sondern eher hat er einen sozialistischen Hintergrund, hat er trotzdem prophetisch gesprochen. Noch einmal, keiner Waffe wird es gelingen, die gegen dich gebildet worden ist oder gegen dich gebildet wird. Jesaja 54, Vers 16 und 17. Auch eines muss natürlich bekennen und berücksichtigen, Israel ist noch im Unglauben. Die sind nicht gläubig zurückgekommen als bekehrte Leute. Und die Orthodoxen sind keine geistlichen Führer für das Volk. Wegen ihrer Härte und ihrer Gesetzlichkeit werden sie auch von vielen abgelehnt und verachtet. Noch liegt die Decke auf Israel, 2. Korinther 3, Vers 14 bis 16. Es liegt eine Decke auf Israel und sie muss erst von Gott aufgedeckt werden. Auch das können wir nicht machen. Wir können immer nur ein bisschen hineinschwätzen, hineinreden, ein bisschen unten reingucken und finden vielleicht den einen oder anderen, der sich bekehren lässt. Ein Volk ohne Hirten. Es braucht dringend die Propheten und sie gibt sie nicht. Es gibt sie nicht. Das ändert sich erst nach der Entrückung natürlich und dann in der Endzeit und dann im tausendjährigen Reich. Man merkt, dass Gott sich seinem Volk wieder zuwendet. Dann wird der Geist im tausendjährigen Reich ausgegossen und dann wird Israel dann auch endgültig von seinem Gott und seinem Hirten Jesus geführt werden. Noch ist die Zeit der Gemeinde, noch nicht die Zeit Israels. Da haben sich die Apostel, einschließlich Paulus, getroffen in Jerusalem zum sogenannten Apostelkonzil nach Apostelgeschichte 15. Also da steht in Apostelgeschichte 15 diese Geschichte mit dem Apostelkonzil. Da ging es um die Beschneidung und anderes. Und dann haben sie gesagt, was ist das eigentlich heute mit diesen Christen aus den Nationen? Und das endgültige Wort hat dann Jakobus gesprochen, hat gesagt, ich sage das jetzt mit meinen Worten, Israel ist beiseite gesetzt worden, Jetzt wendet sich Gott den Nationen zu. Und am Schluss, wenn die Nationenzeit erfüllt ist, wendet sich Gott wieder seinem Volk zu. Und zitiert Amos 9, dann wird, so heißt es, die verfallene Hütte Davids wieder aufgebaut. Und diese Zwischenzeit, Beiseitesetzung Israels, Wiederannahme Israels, ist ausgefüllt worden von der Christenheit, von der christlichen Gemeinde, schlicht und ergreifend einfach von Paulus. Er hat sie ausgefüllt. Nur wollen das alle nicht, viele nicht wahrhaben, dass hier der Paulus eine Hauptrolle spielt. Und sie meinen immer noch, da müssten auch noch andere ganz wesentliche Theologien noch mit hineingebracht werden. Paulus hat diese Zeit gefüllt. Und wenn die Gemeinde weg ist, geht es mit Israel weiter. Aber auch die Gemeinde braucht einen prophetischen Blick für diese Dinge. Ich denke an 1. Korinther 14, da sagt uns Paulus, dass man um die prophetische Gabe bitten soll. Natürlich, prophetische Gabe heißt auch, dass ich das sehe und erkenne, was die Gegenwart ist. Dass ich auch vielleicht, wenn jemand, so ist das Beispiel, jemand reinkommt und ich erkenne, was in diesem Menschen wichtig oder zu korrigieren oder ist oder vielleicht, dass er gläubig werden sollte, dann ist das eine prophetische Gabe. Aber Prophetie heißt auch Blick in die Zukunft, das brauchen wir auch. Wir brauchen eine Prophetie, heißt auch Erklärung unserer Zeit. Wir brauchen eine Erklärung unserer Zeit. Und das ist wichtig in der Gemeinde. Fehlt in vielen Gemeinden, aber an vielen Orten wird aber auch dort intensiv geforscht nach der Zeit und ihrer Prophetie. Oder welche Prophetie gehört in unsere Zeit? Und dann natürlich Römer 9 bis 11. Das sind die drei Kapitel über Israel, und dazu gehört auch Kapitel 11, Vers 1, hat denn Gott sein Volk verstoßen. Und ich halte mit vielen anderen heute Ausschau nach der Wiederkunft Jesu, und ich erwarte sie bald, das gebe ich gerne zu. Israel ist der Zeiger an der Weltenuhr Gottes. Ich möchte es wiederholen, die Gemeinde weiß, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, Römer 11, Vers 1. Der Israel zerstreut hat, wird es wieder sammeln. Jeremia 31, Vers 10. Und jetzt noch Psalm 2, Vers 1 bis 6, ein bekannter Psalm. Aber den möchte ich in diesem Zusammenhang auch lesen. Durch diese Verse möchte ich lesen. Psalm 2, Vers 1 bis 6. Warum toben die Nationen und sind eitles die Völkerschaften? Es treten auf die Könige der Erde und die Fürsten ratschlagen miteinander. Wider Jehova und wider seinen Gesalbten. Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Seile. Das machen sie natürlich auf dem ethisch-sexuellen Gebiet auch. Alles weg, alles erlaubt, alles, wie wir es wollen. Wir wollen Sodom und Gomorra haben, aber wir wollen nicht den lebendigen Gott haben. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Seile. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet ihrer. Und dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn, und in seiner Zornglut wird er sie schrecken. Habe doch ich meinen König gesalbt auf Zion, meinem heiligen Berge. Vielleicht ist er auf dem oberen Zion, im himmlischen Zion schon gesalbt. Und dann wird er wiederkommen und wird alle Feinde zerstreuen und sein Reich aufrichten. Das gehört dazu. Und doch sind schon viele messianische Gemeinden in Israel entstanden. Jesus beginnt sich auch geistlich seinem Volke wieder zuzuwenden. Aber es bleibt vorerst eben die Auswahl. Römer 11, Vers 5. In dieser Vorbereitungszeit auf die Wiederkunft Jesu sind mir zwei Stellen ganz besonders wichtig geworden. Die erste Stelle ist Epheser 6, Vers 18 bis 20. Habe ich da und dort schon mal erzählt. Ist mir auch so wichtig, ich muss sie immer wieder zitieren. Epheser 6, Vers 18 bis 20. Das Kapitel mit der Waffenrüstung. Wir sollen so sein. Zu aller Zeit betend mit allem Gebet und Flehen in dem Geiste. Und eben hierzu wachen, wir sollen wachende sein, die Endzeitgemeinde muss eine wachende Gemeinde sein. in allem anhalten, Ausdauer und flehen für alle Heiligen und für mich, da meint Paulus sich, aber da setze ich jeden Redner ein, der einen Vortrag hält. Wir brauchen das alle auch. Auch für mich, auf dass mir Rede verliehen werde im Auftun meines Mundes. Das brauchen wir auch in dieser letzten Zeit, besonders da. Um mit Freimütigkeit kundzutun, das Evangelium, das Geheimnis des Evangeliums. Das ist eine wartende Gemeinde, die auf ihren Herrn wartet, oder die Gemeinde auf ihren Herrn wartet, wachend, vom Schlaf aufgewacht. Das ist wichtig für uns. Und dann Römer 11, Vers 13, 14. Ich gebe Ihnen gerne zu, das ist eigentlich ein Vers, den ich auf mich beziehen möchte. Römer 11, Vers 13, 14. Vielleicht gelingt es einmal, dass einer, der eine kommt. Denn ich sage euch, die Nationen, insofern ich nun der Nation Apostel bin, Ehre ein, der steht, verherrliche kann man hier sogar übersetzen, ich meinen Dienst, ob ich auf irgendeine Weise, die mein Fleisch sind, nun Juden sind nicht mein Fleisch, das ist etwas, dann, was nicht auf mich passt, auf irgendeine Weise, die mein Fleisch sind, zur Eifersucht reizen könnte. Das tue ich manches Mal, da und dort in Gesprächen. Und etliche aus ihnen erretten möge. Etliche ist für mich schon zu viel. Aber vielleicht einen, eine andere. Ich bin so oft in Israel. Vielleicht gibt Gott mal Gnade. Ich weiß es nicht. Ich möchte Ihnen dazu eine Geschichte erzählen. Jetzt geht es um mich, aber um das zu untermauern. Es tut mir leid, das mache ich nicht sehr gerne. Ich war in dem Kibbutz, im Hebräisch-Fortbildungskurs waren die Hälfte Juden, die Hälfte Christen, waren auch zwei christliche Frauen dabei. Wir haben da eine Gebetsgemeinschaft gemacht, also die waren schon richtig gläubig, Gebetsgemeinschaft gemacht in der Zeit des Krieges. Haben für die Soldaten, die Familien und so weiter gebetet. Und am ersten Freitagabend, Schabbatabend, Vorabend des Schabbat, muss man ja einen Seder machen, muss man ja eine Einstimmung machen auf den Sabbat, nicht dieses Sabbat. Gebet, Kerze anzünden und so weiter. Und da war kein Jude da, der das machen konnte. Da war ein Mann aus Genf, ein Christ, auch ein sehr guter Christ. Und der hat sich sehr identifiziert sich sehr mit Israel. Und er hat auf Hebräisch dann diesen Schabbatabend gemacht. Eine war dabei, die hat sich so ein bisschen orthodox gegeben, die hat das gestört, aber wenn kein Jude da ist, die anderen hat es nicht so gestört, so orthodox waren sie auch nicht, aber den Schabbatabend, den will man feiern und haben. Am zweiten Freitagabend war dann ein Jude da, der hat es dann gemacht und mit der Zeit haben die, sehr schnell haben die gemerkt, wie Geisteskind ich bin. Und am nächsten Freitag war ich aber dann schon abgereist. Mittwochs haben wir dann ein Grillfest gemacht. Und da standen nun mit 10 Leute, ungefähr kann einer mehr oder weniger gewesen sein, herum, Juden, Christen, und keiner tat was. Da habe ich meine Hände gehoben und habe gebetet, gedankt, für Israel gebetet, für das Essen gedankt und für die Soldaten auch noch und. Und dann waren wir fertig. Da waren die so, nicht gerade überrascht, die kannten mich ja schon, aber erschüttert auch, dass man so etwas macht, hinsteht, dem Gott Israels dankt und sein Wort benutzt und ihn ehrt. Das sind so die kleinen Dinge, die ich immer wieder mal erlebe. So, das soll jetzt genügen, geht noch mehr natürlich dazu zu erzählen. So, und jetzt ist die Frage zum Schluss, was können wir tun? Was können wir tun? Ich lese 2. Petrus 3, Vers 11 und 12. Auch das habe ich da und dort schon gesagt. Ein Wort des Petrus an die Judengemeinde in der Zerstreuung. 2. Petrus 11 und 12. Es wird eines Tages diese Erde, es wird alles aufgelöst. Und das schreibt nun Petrus. Da nun dieses alles aufgelöst wird, die Erde und der Kosmos ist gemeint, welches solltet ihr dann sein in heiligem Wandel? Aha, wenn wir ein Ende herbeikommen sehen, wenn wir Endzeit sehen, wenn wir Entrückung sehen, dann sollten wir in heiligem Wandel dastehen. Das gilt auch uns, übertrage ich auf uns. Und Gottes Verehrung, dort steht Gottseligkeit, aber das ist besser, in Gottes Verehrung. Und jetzt Vers 12. Erwartend und beschleunigend die Ankunft des Tages Gottes. Das ist dann das Ende unserer Erde. Oh, kann man das beschleunigen? Darum geht's jetzt. Anscheinend geht es. Und wenn die Beter den Ankunft des Tages Gottes beschleunigen können, dann können sie natürlich auch bis in einen gewissen Grad die Entrückung beschleunigen. Warum? Wir hängen ja an den Daten Israels dran. Und dazu noch ein Wort aus 2. Timotheus Kapitel. Nein, 1. Thessalonicher 5, Vers 23. 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Auch eine bekannte Stelle, wird immer wieder zitiert. Vorher schreibt Paulus an die Thessalonicher, von was man sich alles enthalten soll. Und das ist wichtig. Nicht wahr? Sehe zu, dass niemand Bösen mit Bösen vergelte, zum Beispiel. Betet unablässig, Danksage, das alles steht vorher. Und dann sagt er, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Es geht bei uns um völlige Heiligung. Und da steht in dem Kapitel, in dem Buch, wo über die Entrückung geschrieben ist, 1. Thessalonicher 4, 17 steht das. Und jetzt sind wir 1. Thessalonicher 5, 23. Der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Und euer ganzer Geist und Seele und Leib, also auch der Körper und die Seele, werde tadellos bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Darum geht es bei uns. Uns tadellos zu bewahren und heilig zu halten auf die Ankunft Jesu hin. Damit wir nicht Holz, Heu, Stroh abliefern und mitbringen, sondern edle Steine, Gold und Silber. Und darum geht es. Und das wünsche ich uns. Und das in Kombination mit dem Wort aus 2. Petrus 3, Vers 11, dann wissen wir, wenn wir uns zubereiten lassen, dann können wir vielleicht doch auch die Ankunft unseres Herrn Jesus, mindestens, sage ich mal, den Tag Gottes beschleunigen, wenn er beschleunigt wird, dann wird auch die Ankunft Jesu, sichtbare Wiederkunft, und ich sage auch die Entrückung, beschleunigt. Und da bitte ich, dass wir uns zubereiten lassen auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Der Herr segne uns. Wir beten. Ja, Herr Jesus Christus, habe Dank für deine Treue. Vater, im Namen dürfen wir dich anbeten, deinem Namen Jesus dürfen wir dich anbeten und danken für alle deine Verheißungen, die du gegeben hast, die du erfüllen wirst durch Jesus, deinen Sohn. Wir dürfen manches Mal etwas hineinblicken in dein großes Programm, in deinen Heilsplan, deine ursprünglichen Gedanken. Mit dem Ziel und der Vollendung alles zurechtzubringen. Und dafür hast du deinen Sohn nach Golgatha geschickt, um alle Sünde zu tragen und alle Schuld auf sich zu nehmen, zur Erlösung der Welt und auch zu unserer Erlösung. Habe Dank dafür. Und du hast dir ein Volk Israel erwählt. Du wirst es nicht verlassen und versäumen. Du wirst dich ihm wieder zuwenden und wirst alle Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Wir warten auf diesen Tag, wenn aus Fluch Segen geworden ist Und wenn Leben aus Toten kommt, wenn du das neue Leben gibst, auch in die Totengebeine Israels in Hesekiel 37. Und jetzt warten wir auf den Augenblick, wo du uns verwandelst, wenn du wiederkommst, wo du die Toten rufst und sie verwandelst und wir mit ihnen zusammen entrückt werden, in Wolken, in die Luft, dem Herrn entgegen. Ja, nun segne einfach dein Wort und mach uns bereit, dir ganz zu gehören, uns zu heiligen, uns heiligen zu lassen und uns bewahren nach Geist, Seele und Leib. Wir legen uns dir hin und danken dir, Vater, im Namen Jesu, dass du uns gerufen und erwählt hast und dass du es bist, der es tut und nicht wir. Wie wir in 1. Thessalonicher 5, Vers 23 gelesen haben, der Herr tut's. Deshalb dürfen wir uns getrost in deine Hände legen und dir danken für das Werk, das du an uns getan hast, tust und noch tun wirst. Segne mit uns deine ganze Gottesgemeinde und bringe sie zurecht, bereite sie zu auf deinen großen Tag. An den Menschen, Völker, Obrigkeiten, Regierungen. Herr, wir legen sie alle in deine Hände. Wir wissen, dass der Satan wütend tobt, aber du bleibst der Sieger. Und dafür habe ich herzlichen Dank. Das glauben und wissen wir. Komme bald, Herr Jesus. Amen.
Wir danken unserem Vater für diesen Einblick in einen Ausschnitt seines Heilsplans, wie er Stück für Stück mit Israel weitergeht und wie die Gemeinde hineingebettet ist in dieses Geschehen. Und dazu darf auch der Wind dienen, um eine Rakete abzulenken. Das war ein schönes Beispiel, aber in einem schrecklichen Geschehen. Wir wollen noch einstimmen in das Lied 363, Grünes Liederbuch 363. möchte noch die Verse 30 bis 36 aus Römer 11 lesen. Denn wie ihr einst Gott nicht gehorcht habt, jetzt aber Erbarmen gefunden habt infolge ihres Ungehorsams, der Ungehorsam Israels, so sind jetzt auch sie dem euch geschenkten Erbarmen gegenüber ungehorsam gewesen, damit auch sie jetzt Erbarmen finden. Denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich aller erbarmt. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer ist sein Mitberater gewesen, oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche allen eine gesegnete Woche, dass wir eine erfüllte Woche unter seiner Leitung haben dürfen. Gott befohlen.